Floris Biskamp hielt im Rahmen der Ernst-Carola-Bloch-Woche 2018 einen Vortrag zum Thema Islamdebatten zwischen Religionskritik und antimuslimischen Rassismus. Seinen Vortrag gliederte er in vier Teile. Die Erläuterung des Dilemmas, demokratische Kritik und Kultur, antimuslimischer Rassismus und die Vermessung des Grenzgebiets. Zu Beginn erklärt Floris Biskamp das Dilemma, welches bei Islamdebatten entsteht.
In meinem Vortrag Islamdebatten zwischen antimuslimischem Rassismus und demokratischer Kritik reflektiere ich etwas, das ich so als ein Dilemma in der öffentlichen Debatte über den Islam erlebe. Und was jetzt, was ich immer erlebe, wenn irgendwie über den Islam gesprochen wird, dass man immer hin und her gerissen ist zwischen, okay, was muss man jetzt eigentlich unbedingt noch kritisieren, um überhaupt Kritik zu üben, und was sollte man vielleicht dann doch lieber wie nicht sagen, um nicht irgendwo rassistisch zu sprechen.
Das Dilemma erklärte er genauer anhand von Videos aus Wuppertal, als Salafisten eine Demonstration veranstalteten und die örtliche Pegida eine Gegendemonstration ankündigte. In den Videos war Sven Lau für die Salafisten und Michael Stürzenberger für die Pegida zu sehen.
Beide inszenieren sich als sozusagen eine bedrohte Gruppe, die jetzt von den anderen angegriffen wird und dagegen agieren muss, wie Sven Lau das sagt. Der Sven Lau hat ja eigentlich gar nichts gegen Ungläubig oder so, aber wenn sie Muslime jetzt angegriffen werden, dann müssen sie sich wehren. Und deswegen steht er mit seinen paar hundert salafistischen Jungs dann auch für die Muslime. Andersrum ist Michael Stürzenberger, argumentiert auch so, also da hat man wahrscheinlich auch schon mal auf irgendeinem Marktplatz in Tübingen schreien gehört, fürchte ich. Jedenfalls schreit er immer auf sehr vielen Marktplätzen rum. Der argumentiert ja auch genauso, okay, wir wollen friedlich leben, aber jetzt kommen die und wollen uns umbringen mit ihren Mordbefehlen im Koran, und jetzt müssen wir uns auch wehren, jetzt ist Zeit für Widerstand. Das heißt sozusagen, die Argumentation ist da relativ ähnlich erst einmal. Zum Dilemma wird es aber aus zwei Gründen. Der erste Grund ist der, dass das hier jetzt sozusagen sehr, sehr extreme plastische Beispiele sind, wo es sehr leicht ist, dagegen zu sein. Aber die stehen beide nur für die Extrempunkte von so einem Spektrum, das jeweils so in einen Mainstream hineingeht und wo gar nicht so leicht ist, die Grenze zu finden. Also Michael Stürzenberger steht im Prinzip rechts von der AfD, also zumindest hat er 2013 noch für die Republikaner gegen die AfD Wahlkampf gemacht, und dann ist es relativ leicht zu sagen, dass er steht. Dann geht es halt weiter über die AfD, die auch sehr ähnlich programmatisch zum Islam äußert, und von da aus geht es dann weiter in den absoluten Menschendiskurs, also in Bildzeitungen, Welt, FAZ bis hin in manche Kreise der Linken, und das ist nicht so ganz klar, wo ist jetzt die genaue Grenze zu ziehen. Also das ist so ein Spektrum, was ausschmiert. Genauso auf der anderen Seite ist es auch so, es ist klar, dass sozusagen diese militanten Salafisten, also Sven Lau, den man vielleicht aus Tagesschaubildern kennt, wo er dann in so einem Glaskasten vor Gericht sitzt, weil er weil ihm vorgeworfen wird, dass er Kämpfer für die Al-Qaida in Syrien angeworben hat. Aber dann ist natürlich ganz klar, dass das irgendwie in Anführungszeichen extremistisch ist. Aber das ist auch die Frage, sozusagen, gilt das jetzt für alle Salafisten? Gilt das für irgendwelche Moscheegemeinden, die jetzt der AKP nahestehen oder der Muslimbrüderschaft nahestehen? Und bis wohin geht das Spektrum da? Und das ist auch nicht so leicht einzugrenzen. Das heißt, stehen beide für so ein breiteres Spektrum, das irgendwie in eine jeweilige Mitte geht.
Floris Biskamp erklärt anhand eines Beispiels, warum man überhaupt über die Kultur und Religion anderer Menschen diskutieren sollte.
Dann gibt es einen Schritt weiter. Natürlich das Problem, dass man als Gesellschaft auch sagen kann, dass man bestimmte Praktiken nicht tolerieren will. Zum Beispiel Eltern, die ihre Kinder schlagen. Würden wir wahrscheinlich alle sagen, das ist nicht tolerabel. Vor 50, 60 Jahren oder in irgendwelchen anderen Subkulturen, in denen wir nicht leben, sagen Eltern vielleicht, naja, das ist aber ein Teil meiner Vorstellung vom guten Leben, dass Kinder irgendwie ordentlich erzogen werden, was das beinhaltet. Sagt der Gesetzgeber heute zum Glück, das soll so nicht sein, und das ist auch gut so, aber dazu ist es natürlich nur gekommen, weil irgendwann Menschen darüber gestritten haben, ob es gut oder schlecht ist, Kinder zu schlagen, und weil über diese kulturelle Norm, dass es in Ordnung ist, gestritten und die abgelehnt wurde. Das heißt, irgendwo muss die Grenze gezogen werden, und das geht auch nur darüber, dass man über Kultur streitet.
Im Vortrag geht er vier problematische Aspekte des Islams ein, über welche in Deutschland diskutiert werden sollte.
Das eine ist das Offensichtliche, ist der politische Islam oder Islamismus. Das heißt, das sind Interpretationen des Islam, die im Islam nicht nur eine Anleitung für das je eigene, gute, geglückte Leben sehen, sondern darin auch eine Anleitung dafür, wie die Gesellschaft politisch gestaltet werden sollte. Und dann am Ende auch islamische Regeln für alle allgemeinverbindlich gesetzt werden sollten. Zweitens gibt es aber, und das wird dann häufig so in eins gesetzt, und es hat nicht unbedingt was miteinander zu tun, auch jenseits von politischen Islam, Islamismus, sowas wie patriarchalische Geschlechternormen, die Gegenstand von öffentlicher Kritik sein können und sollten. Und es ist so, dass alle großen Islamverbände in Deutschland, überwiegend sunnitisch dominiert, Geschlechternormen haben, wo ich sagen würde, die sind noch eine Ecke konservativer als bei der katholischen Kirche. Drittens gibt es dann noch jenseits von so einer islamischen Orthodoxie noch sowas wie einen Volksislam oder einen traditionellen Islam. Das ist, man kann sich quasi so vorstellen, es gibt das, was die großen Islamverbände in Deutschland offiziell lehren, hat es im Prinzip an dem orientiert, was die großen sunnitischen Rechtsschulen lehren, und das ist eine relativ orthodoxe Lehre, die gegeben ist, und die ist zum Beispiel patriarchal, aber manche Dinge sind da auch einfach nicht davon. Es gibt aber Leute, die in Deutschland oder anderswo einen Islam leben, der eher an lokalen Traditionen aus ihren Heimatgebieten angebandelt ist und von dieser offiziellen Tradition abweicht. Und viertens gibt es dann auch noch sowas wie Ausdrucksformen von islamischer Identität, die sich nicht so eindeutig fassen lassen. Ich denke dabei insbesondere an so einen Antisemitismus unter gerade jungen Muslimen, der nicht theologisch begründet ist. Es ist nicht so, dass der Islam antisemitisch sei. Im Gegenteil ist es so, bis vor 100 Jahren oder so gab es im Islam keinerlei Antisemitismus und auch nichts, was irgendwie mit dem Antijudaismus im christlichen Mittelalter in Europa vergleichbar wäre. Aber wenn man heute sich die Studien zum Beispiel von Günter Jikeli über junge Muslime in Deutschland oder in Europa anguckt und über Antisemitismus, gibt es da immer wieder die Argumentation, ich bin gegen die Juden, weil ich bin Muslim.
Der Begriff antimuslimischer Rassismus spielt in Deutschland und im Vortrag eine große Rolle.
Dann gibt es auf so einer Einstellungsebene sowas. Also wenn man einfach Leute fragt, was für Positionen zum Islam haben, das ist in der Operationalisierung immer relativ schwierig. Aber so im Groben kommen alle so raus, bei 30-50% der Deutschen haben Einstellungen, die dann als islamfeindlich bewertet werden. Es gibt deutlich messbar auf dem Arbeitsmarkt Diskriminierung. Also wenn man sich bewirbt und als Muslim wahrgenommen wird, hat man schlechtere Chancen, einen Arbeitsplatz zu kriegen und wahrscheinlich auch die Wohnung. Es gibt so immer wieder so alltagsrassistische Ansprachen, also dass Muslime eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, sich für Terrorismus rechtfertigen zu müssen, mit dem sie relativ wenig zu tun haben, oder sonst wie irgendwie auf ihr Muslimsein immer wieder angesprochen werden, wie sonst niemand auf sein Christlichsein oder Atheistischsein angesprochen würde. Was es zum Beispiel immer wieder gibt, dass Frauen in gewisser Regelmäßigkeit auf der Straße das Kopftuch runtergerissen wird. Und ich glaube, unabhängig davon, wie man zum islamischen Kopftuch steht, ist relativ klar, dass wenn Leute auf der Straße einer Frau die Kleidung runterreißen, dass das eine Form von Gewalt ist. Und das heißt, wir haben hier so einen sehr, sehr breiten Komplex von Problemen. Und um diese alle so zusammenzufassen, gibt es eben das Konzept von antimuslimischem Rassismus. Und das Wichtige ist, wenn man davon Rassismus spricht, spricht man nicht irgendwie einfach nur von so Vorurteilen, die Menschen im Kopf haben, sondern es geht dabei um Rassismus als so ein gesellschaftliches Verhältnis, bei dem der Unterschied zwischen muslimischem Wir und nicht-muslimischen Anderen bedeutsam ist und am Ende symbolische und materielle Ressourcen danach zugeteilt werden.
Am Ende zieht Floris Biskamp ein Fazit dazu, wie man am besten bei einer Islamdebatte vorgehen sollte.
Ich würde zum Beispiel das, was ich jetzt eben in den ersten 20 Minuten hier gesagt habe über den Islam, würde ich sagen, wenn ich das jetzt neben Michael Stürzenbeck auf der Begida-Bühne gedacht hätte, dann wäre das Hetze. Wenn ich da gesagt hätte, okay, über diese vier Dinge im Islam müssen wir kritisch reden, würde ich sagen, da ist das eindeutig Hetze. Wenn ich das irgendwie im deutschen Fernsehen sage, würde ich sagen, ist es mehr als grenzwertig, das sozusagen hier in dem Kontext, in der Einbettung, nicht, dass ich irgendjemanden hier von Rassismus freisprechen wollen würde, aber ich glaube, die Themensetzung, der Fokus in andere, würde ich sagen, in dem Kontext kann man das so hoffentlich sagen. Das heißt, man muss da sehr stark auf den Kontext achten. Und wenn man den Kontext bedacht hat, ist die Frage, die man sich stellen muss, nochmal, wenn man sagt, okay, diese Art, über den Islam zu sprechen, ist das jetzt was ich begrüße oder was ich als Problem sehe, muss man sich überlegen, welchen Effekt hat das, was ich jetzt sage, wahrscheinlich. Kann ich mir das ernsthaft ausmalen, dass wenn ich hier jetzt hingehe und das sage, dass dann ein reales Problem, das im Islam existiert, irgendwie überwunden wird, in Klammern mit Muslimen zusammen? Oder kann ich eher damit rechnen, dass ich jetzt allen nochmal mehr sage, wie schlimm der Islam ist und ich damit dann eher dazu beitrage, dass Muslime und Muslime noch mehr marginalisiert und diskriminiert und so weiter sind? Dann würde ich so generell nochmal, um das abzuschließen, sagen, manchmal ist es dann auch das Weiseste, auch manchmal nicht über den Islam zu sprechen.